der fehlende Modernisierungswille in der CDU. Die tun alles, um diese Gesellschaft in ihrer Modernisierung zu bremsen. So auch bei der Legalisierung von Cannabis.
Mutig hingehört, der Podcast von mir, Matthias Krause. Servus miteinander. Wie versprochen, hören wir heute in Teil 2 rein. Viel Spaß dabei.
Wir sollten uns dann auf die Zugrichtung dann konzentrieren. Jetzt der Jens geht mal kurz auf die Fragen im Chat ein, hat er auch schon sich bereit erklärt. Und danach würde ich gern da weiter vorangehen, zu sagen, okay, wie ließe sich denn eine Legalisierung in Deutschland auch umsetzen? Also wir haben gehört, wir brauchen rechtliche Voraussetzungen. Aber wie könnte es weiterkommen? Da möchte ich einfach nochmal in die Diskussion dann auch einsteigen. Aber Jens, du hast den Chat ja, du siehst ihn, ja. Vielleicht gehst du auf die
eine. Ja, ich gehe auf den Thomas Quante als erstes drauf ein, der ja irgendwie richtigerweise darauf hingewiesen hat, dass die deutsche Debatte auch so ein bisschen absurd zum Teil ist. Ich hatte ihn jetzt nicht so verstanden, dass er unbedingt dagegen ist, dass jemand einen Joint raucht, aber dass andere Parteien in ihrer Bevormundung des Einzelnen, und das hat Max ja gerade sehr rausgestellt, dass es auch um Freiheit und Verantwortung des Einzelnen und Mündigkeit geht, natürlich auch nicht sein kann, wenn man andere Gewohnheiten, das Steak oder Ähnliches verbietet. Aber ich glaube, da herrscht bei uns Liberalen auch Konsens. Also keine Sorge, wir wollen jetzt nicht Gras legalisieren, aber ihnen dann das Abendessen versauen. Da sind sie weiterhin frei. Und der Daniel Haas hatte auf den Jugendrichter Müller hingewiesen. Mit denen saß ich tatsächlich auf der Hanfmesse auf dem Podium. Sehr, sehr interessanter Charakter, kann man nur empfehlen. Und der geht ja auch immer wieder auf diesen Aspekt des Jugendschutzes ein. Und das hat Kai gerade auch schon nochmal richtig ausgeführt, dass es natürlich eine Illusion ist, zu glauben, dass wenn ich es jetzt legalisiere und in lizenzierten Fachgeschäften habe, dass dann keiner mehr unter 18 an Gras kommen würde. Das ist natürlich eine Illusion. Wir erleben es ja beim Alkohol auch. Das ist nicht das stärkste Argument. Ob es vielleicht trotzdem einen Rückgang gibt, wäre ich vorsichtig. Andere Länder haben da unterschiedliche empirische Daten zu, ob es dann bei Jugendlichen tatsächlich einen Rückgang geben kann. Aber diesen Aspekt, dass ich bei dem Dealer um die Ecke dann halt nicht nur Cannabis easy bekomme, sondern auch vielleicht andere Drogen, ist natürlich auch ein wichtiger Jugendaspekt. Plus die Qualitätskontrolle ist auch sehr, sehr wichtig. Ich kenne Stories und der Hanfverband weist da auch immer wieder darauf hin, dass es Dealer gibt, die sprühen Haarspray auf das Gras, um da nochmal irgendwie ein bisschen Gewicht drauf zu machen und damit Geld zu verdienen. Und wenn man das dann raucht, ist das höchst gesundheitsschädlich. Und das kommt immer wieder vor bei nicht kontrollierten Qualitätsstandards. Der Aspekt, der eben gekommen ist, von Alexander fand ich auch sehr gut, dass es natürlich nicht nur um die Entkriminalisierung gehen darf. Die ist auch ein wichtiger Aspekt, wie Max geschrieben hat. Aber die volle Entfaltung der Wirkung haben wir natürlich immer erst bei der Legalisierung, wenn wir wirklich auf den Schwarzmarkt treffen wollen. Also wenn wir da Strukturen auch aufheben wollen, haben wir erst, wenn wir wirklich eine kontrollierte Freigabe haben. Und deswegen ist folgender Aspekt auch nochmal wichtig. Wenn es dazu zu einer Gesetzesinitiative kommt, da hat ja auch Kai darauf hingewiesen, da muss man über rechtliche Aspekte diskutieren. Ich finde, wir sollten auch in diesen Gesetzestext reinschreiben, dass der Kauf also es gibt zwei Möglichkeiten, an Cannabis für die Fachgeschäfte dranzukommen. Das ist der Eigenanbau. Das ist auch nochmal ein Aspekt, über den man nochmal auch diskutieren müsste. Und der zweite, der Kauf kann natürlich nur von Ländern und Produzenten erfolgen, wo Cannabis ebenfalls legal ist. Also eigentlich eine Banalität und eine Selbstverständlichkeit, aber der Import aus Ländern, wo Cannabis beispielsweise illegal ist oder ähnliches, oder dann doch darüber dann Kriminelle unterstützt, das wäre natürlich sehr, sehr fatal. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Aspekt. Und Kai hat es angesprochen, die evidenzbasierte Festlegung, wie das mit dem Straßenverkehr aussieht, ist auch eine Frage von Wissenschaft, weil der Abbau bei Cannabis halt nicht wie bei Alkohol verläuft. Also man hat keine Verlaufskurve, die so geht. Die ist bei Alkohol auch nicht ganz so, aber ungefähr, sondern es kann sein, dass man so einen wechselhaften Verlauf hat, wie das dann abgebaut wird. Und das macht das immer so ein bisschen schwieriger, aber der Hammverband hat da verschiedene Studien und es gibt solche Studien, wie die evidenzbasierte Festlegung da stattfindet. Daran sollte es aber, glaube ich, nicht scheitern, an diesen rechtlichen Feinheiten für Juristen. Dafür hat man dann ja den Apparat im Deutschen Bundestag und die Experten, die man da auch nochmal in einer Expertenanhörung anhören kann und ähnliches. Also daran würde es ja nicht scheitern, aber die Stoßrichtung ist klar. Und ich finde, Alexander Meyer hat es so treffend formuliert, weil ich das auch immer wieder höre, auch aus meinem FDP-Kreisverband, eine Richterin, die mir auch sagt, boah, Jens, du mit deiner Debatte aus meiner Jugend, also dass du wirklich so noch Debatten führst, die aus meiner Jugend sind, macht sie mir so ein bisschen zum Vorwurf. Aber es ist eigentlich in echt gar kein Vorwurf an mich, sondern deswegen hat dieses Thema auch diesen Symbolcharakter. Ich habe eben über staatliche Aufgaben gesprochen, aber der andere symbolische Charakter dieses Thema ist einfach der fehlende Modernisierungswille in der CDU. Also was diese Partei für ein Bremsklotz in den letzten Jahren waren, wie lange es bei gesellschaftlichen Modernisierungen, Homo-Ehe beispielsweise oder anderen Themen dauert, oder auch bei dem Thema aktive Sterbehilfe, wie lange, die tun alles, um diese Gesellschaft in ihrer Modernisierung zu bremsen, so auch bei der Legalisierung von Cannabis, unabhängig davon, ob es Argumente gibt oder nicht, sondern es ist eine rein ideologische Debatte, die von deren Seite geführt wird. Und in anderen Aspekten unseres Landes ist natürlich dieser fehlende Modernisierungswille und diese Trägheit und dieses "Ich verwalte nur das Land" fällt uns gerade in der Corona-Politik auf Füße. Deswegen ist das auch eine Mentalitätsfrage. Hat man den Willen, solche Themen, gesellschaftliche Trends aufzunehmen und das Land zu modernisieren? Oder ist man weiter Bremsklotz dieser Nation? Das hat, glaube ich, Alexander so treffend formuliert, dass wenn er sich schon in der Jugend mit den gleichen Argumenten und den gleichen CDUlern um die Ohren schlagen musste, dass das echt überfällig ist bei dieser Bundestagswahl, weil es auch einen enormen symbolischen Charakter hat. Das vielleicht nochmal zu euren Anmerkungen. Der Daniel hatte auch nochmal reingeschrieben, der einzige Grund aus seiner Sicht sind, warum die Konservativen das nicht legalisieren wollen, ist Lobbypolitik. Das lasse ich einfach mal so stehen, aber ich wollte es auch mal genannt haben, weil ich habe ja gesagt, ich gehe auf den Chat ein.
Da vielleicht auch noch eine gute Anmerkung. Also wenn man da sagt Lobby, ich glaube, dass die Pharmaindustrie da gar nicht so uninteressiert dran ist an einer Legalisierung. Man muss das sehen am Beispiel in Kalifornien. Ja, Kalifornien in der USA ist es ja schon Ewigkeiten, sage ich mal, legal. Die produzieren selber, ja, für sich selbst, aber verkaufen auch einen Teil. Und wenn man da sieht, an was es da scheitert oder wo die großen Punkte sind eigentlich, ist, dass die kleinen Marktteilnehmer, die Investoren, die sich selbstständig gemacht haben in dieser Branche, die auf den Markt kommen sind, die kleinere Plantagen haben, dass die leider von den Großen aus dem Markt komplett gedrängt werden. Und da natürlich, wer steht da dahinter? Ein ganz großes Thema, Pharmaindustrie steht leider Gottes mit dann hier dahinter. Was ich glaube, was wir aber als Freie Demokraten ja vertreten, ist auch, dass ein Abbau dieser Bürokratieschiene kommen muss. Allein die Zulassungsvoraussetzungen in anderen Ländern, bis man das offiziell produzieren darf, sind so, so weit. Da gibt's immer wieder neue rechtliche Schritte, bis ich das kann, dauert es eben so, so lang. Und wenn das sogar in der USA aus Erfahrungswerten relativ schwer ist, denke ich, dass hier auf jeden Fall was kommen muss. Also kurz und knapp nochmal, ich glaube, wenn wir jetzt uns dem Wirtschaftlichkeit ein bisschen nähern, da kamen auch schon zwei Wortbeiträge von Max und vom Alex nochmal, dann müssen wir auch da das im Hinterblick haben. Und das sind meines Erachtens die ersten Punkte, die da mit berücksichtigt werden müssen, wenn wir reden, also neben den rechtlichen Voraussetzungen, dass wir Cannabis legalisieren können in Deutschland. Dann geht es gleich weiter an Alex und Max.
In der Sache sind wir uns ja weitgehend einig. Wir suchen aber ja nach guten Argumenten, wie wir das Thema voranbringen können. Und ich weiß nicht, ob vielleicht tatsächlich der wirtschaftliche Ansatz da ein Hebel sein kann, mit dem wir nochmal eine neue Argumentationslinie aufmachen können. Das Beispiel von Matthias war jetzt genau eigentlich das Thema, wo ich hin will, nämlich die wirtschaftliche Bedeutung und die wirtschaftliche Entwicklung, die der ganze Spaß in den USA und in Kanada nimmt. Weil das ist ja genau, was passiert. Die Märkte, die jetzt aufmachen, da entstehen die Unternehmen, die jetzt wahnsinnig schnell wachsen mit Börsengängen. Das hat ja schon fast Züge von New Economy. Und ich könnte mir vorstellen, dass natürlich im kleinen Maßstab, aber von der Entwicklung sehr ähnlich dort was passiert, dass nämlich jetzt mit wahnsinnig viel Geld, was durch die Börsengänge da eingenommen worden ist, schnell sehr große und marktmächtige Unternehmen entstehen in den USA und in Kanada und dass in 5 Jahren der Zug, sagen wir mal, für Europa nicht abgefahren ist, aber halt wir wieder hinterherrennen der Entwicklung. Das ist eigentlich jetzt schon fast absehbar, dass das so läuft. Und dieses Argument ist vielleicht eins, was auch bei unseren politischen Mitbewerbern nicht völlig ungehört verhallt, weil auf dem wirtschaftlichen Auge kommt man ja oder sehen die ja manchmal mehr als auf dieser ideologisch verblendeten Seite. Vielleicht muss man da sich ein bisschen mehr drauf fokussieren, weil der Markt allein in Europa wird jetzt geschätzt die nächsten paar Jahre auf, also ich habe hier so gerade eine Zahl gegoogelt, 120 Milliarden Euro nur für den Wirkstoff. Ja. Und da haben wir noch gar nicht drüber geredet, was für ein Marktpotenzial die Pflanze insgesamt hat. Das ist ja ein riesen breites Einsatzfeld. Hanf ist ja ein Werkstoff gewesen, der hier auch in Deutschland übrigens ja lange Zeit intensiv angebaut worden ist. Also ich weiß nicht, ob ihr mal so alte Fotos gesehen habt von bayerischen Hanfplantagen, wo so 3 Meter hohe Pflanzen in der Gegend rumstehen. Das ist beeindruckend. Und irgendwann war einfach Schluss. Aber wie gesagt, dieses wirtschaftliche Argument, vielleicht müssen wir das mehr spielen.
Ja, so sehe ich es auch und glaube, damit müssen wir auch punkten. Aber Max, du hast dazu noch mal eine Anregung.
Im Grunde hat mir Alex alles auch weggenommen, was ich sagen wollte. Es ist, wenn man sich die Börsengänge anschaut in Amerika, enorm, was da für Wachstum generiert wird. Und Jens hatte es in den Chat reingeschrieben, da kann man, denke ich, auch noch drauf eingehen. So wie in anderen Bereichen. Kai, wir hatten die Veranstaltung zur Gentechnik. Geht hier sowas von viel Forschung auch verloren, dass wir ins Ausland verlieren? Kluge Köpfe, die wir eigentlich mit einer offenen, mit einer modernen, mit einer technologieoffenen, wachstumsorientierten, ihr kennt das von der fortschrittsfreundlichen Politik in Deutschland halten könnten, verlieren wir ins Ausland. Das ist nicht nur Wirtschaftswachstum, das sind auch Ideen, die maßgeblich auch in vielen anderen Bereichen unser Leben verbessern kann. Nicht nur das Wirtschaftswachstum, sondern auch, Jens hat es vorhin angesprochen, den Klimawandel. Ne? Also es sind so viele unterschiedliche Punkte, wo dieser Rohstoff einsetzbar ist. Deswegen gebe ich dir absolut recht. Ich denke, da sind wir uns einig, dass wir da auch neben diesen Argumenten, die wir immer wieder bringen, das auch erweitern können um diesen Wirtschaftsfaktor und um diesen Forschungsfaktor. Wir verlieren hier wieder den Anschluss und laufen Gefahr, wieder in einer Branche nur hinterher zu laufen, wie wir das bei der Plattformwirtschaft oder auch im Cloud-Bereich dann gesehen haben, wo uns Amerika den Rang abgelaufen hat. 5G, China, laufen wir auch in dem Bereich wieder Gefahr, dass wir hinterherlaufen. Wenn wir so weitermachen, dann wird irgendwann überhaupt gar keine Technologie mehr aus Deutschland kommen. Und das kann alles andere als Sinn und Zweck einer verantwortungsvollen Politik sein.
Ich finde das total gut, dass ihr das nochmal angesprochen habt, weil das wirklich bei mir auch bei meiner Einstieg so ein bisschen untergegangen ist. Ich erinnere mich da auch an die Hanfmesse gerne zurück, an der ich teilgenommen habe, die in Dortmund stattgefunden hat und wie viele Aussteller dort waren und auch aus dem Ausland zum Teil und dort einfach dafür geworben haben für dieses Thema. Ich meine auch, ist jetzt nicht, CBD ist ja auch ein riesiges Thema, auch in Deutschland schon jetzt. Aber welches Potenzial wir da wirklich auch verlieren, ist schon sehr beängstigend und auch der Aspekt der Forschung. Ich hatte es eben nur so ganz kurz in den Chat geschrieben. Da muss man sich ja auch nichts vormachen, wenn da nachher Unternehmen gerade in Amerika an eine Börse mitgehen. Die werden auch nochmal in der Forschung beim Anbau und Ähnliches nochmal auf ganz andere Innovationen setzen, als das bis jetzt der Fall ist. Weil der Anbau beim Schwarzmarkt zielt ja besonders darauf her, auf möglichst wenig Raum, möglichst viel Geld zu erwirtschaften. Das ist ja auch der Grund, wieso die Wirkung in den letzten Jahren so angestiegen ist, damit ich nämlich mit weniger Lagerung und Transport mehr Wirkstoff einfach am Ende haben. Das ist der Grund, wieso das ja so angestiegen ist, auch bei im Bereich der Züchtungen beispielsweise, weil man da einfach Kosten wegrationalisieren wollte, weil bei Kriminellen ist das natürlich ein Problem, wenn ich viel Lagerraum und viel Transport brauche. Da fände ich einfach besser, wenn das jetzt nicht die Innovation ist, an die Deutschland sich beteiligt, sondern die Innovation wirklich von Unternehmen kommt und der Forschungs- und Wirtschaftsaspekt. Ich glaube, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Ich habe mir das wirklich jetzt gerade nochmal aufgeschrieben, weil ich mir gerade gedacht habe, boah, ich muss da mal einen Unternehmensbesuch machen. Also mich mit irgendwie einem Unternehmen im Wahlkampf austauschen, um mal so einen anderen Spin wirklich reinzukriegen. Ich finde das eine sehr, sehr gute Anregung. Vielen Dank. Ich nehme das auf jeden Fall nochmal auf, zu gucken, dass wir das auch als Judis mal in diese Richtung mal ein bisschen verkaufen, das Thema. Trifft für unsere Zielgruppe vielleicht manchmal auch ganz gut.
Ja, definitiv. Kurze Rückfrage, ist es vielleicht der fehlende Mut auch von Politikern letztlich, auch jetzt auch Regierungsparteien, sich dafür stark zu machen, dass man eben hier einen Markt, einen neuen Markt erschließen kann und einen legalen Markt interpretieren kann? Liegt es vielleicht auch am Mut? Das war die erste Frage dazu. Und die zweite Frage, wo ich einfach gern von jedem so ein bisschen nur das Feedback hätte, was machen wir, wenn es legal ist? Würde sich da vielleicht die steigende Kriminalität, ja, die Mafia in vielen Strukturen, Drogenkartells, was machen die dann? Wird es zu einer Verschiebung von Kriminalität dann letztlich auch kommen? Und in dem Zusammenhang müssten wir ja wirklich auf Vorstrafenregister auch eingehen, wenn jemand vorbestraft ist bei der Einnahme von Cannabis oder im Gesetz, müssten wir doch die letztlich auch dann löschen. Einfach mal als Fragerunde bitte an jeden, vielleicht fangst du an, Jens, nochmal, und jeder, der was sagen kann dazu oder möchte, einfach nochmal ein X in Chat, der Max steht schon drin und dann geht's weiter.
Ja, ich finde, ich weiß nicht, ob es wirklich Mut ist. Also ich habe es ja eben so als Modernisierungswillen verstanden und das ist einfach auch eine Trägheit der Partei, der CDU, muss man einfach sagen, am Ende. Wir kennen das ja immer aus Parteien und Großorganisationen. Da kommen sehr schnell so Argumente auf, wie das haben wir schon immer so gemacht. Also ist das auch richtig und das war schon immer unsere Forderung und das bleibt jetzt bitte auch so. Also in dieser Partei sind Veränderungen auch programmatischer Natur, sind es eigentlich immer die Letzten, die sich in irgendein Thema oder in irgendeine Richtung bewegen. Das ist natürlich sehr, sehr fatal. Ich möchte aber auch nicht außer Acht lassen, weil wir so über die CDU geredet haben, dass eine zweite Partei dieses gleiche interne Problem eigentlich sogar hat. Und das ist die SPD. Also die SPD muss man auch sagen, es gibt diese Initiative Sozialdemokraten für Legalisierung. Und mit einem von denen saß ich nämlich auch schon mal auf dem Podium. Und da gibt es so Mitglieder, die da voll im Thema drin sind. Und ich meine, dass der Martin Schulz letztes Jahr ja auch gesagt hat, dann gebe ich das frei für die Abgeordneten. Dann machen wir daraus eine Gewissensfrage. Und jetzt hat man ja auch so einen Kompromissvorschlag ins Bundestagswahlprogramm reingeschrieben. Aber so richtig für die Legalisierung werben die nicht. Das muss man auch am Ende sagen. Und da, glaube ich, spielt dann gerade das eine Rolle, was wir gerade besprochen haben bei der Partei, dass da einfach der Blick und der Weitblick fehlt, welches Potenzial man da liegen lässt. Also die denken dann wirklich, es geht hier so ein bisschen ums Kiffen. Und wir haben gerade, glaube ich, sehr, sehr gut herausgearbeitet, welches große Thema da sich eigentlich alles verbirgt, hinter dieser Frage. Und ich glaube, das ist ein Thema, wo die Potenzial liegen lassen, die Sozialdemokratie und die Union. Und da gibt es dann noch eine ganze Reihe von anderen. Mit der Strafregisterfrage habe ich mich tatsächlich noch nie beschäftigt. Ich weiß nicht, wie das rechtlich ist, ob man das sowas regelmäßig macht. Ich bin jetzt ja auch vom Hause kein Jurist. Wäre für sowas offen, aber wenn das nur juristisch möglich wäre. Also an meinem politischen Willen scheitert es nicht. Ist dann, glaube ich, eher eine juristische Frage, hatte ich mich noch nicht mit beschäftigt. Und bei der Austrocknung des Schwarzmarkts, ich glaube, da muss man differenzieren, weil der Schwarzmarkt auch in sich sehr divers ist und da es unterschiedliche, ich sag mal, Strukturen gibt. Aber man sollte auch nicht unterschätzen, wie stark gerade die Finanzkraft auch von Cannabis ist. Also das ist schon auch ein Schlag, und sich auf neue Geschäftsfelder zu konzentrieren, das sagt man mal so easy her, aber wo keine Nachfrage, dort auch kein Angebot. Ne? Also so eben mal Umstellungen sagen, okay, jetzt mache ich Koks oder was weiß ich, ist halt auch nicht also so easy. Also ich glaube, da muss man unterscheiden, um wen geht es direkt in den Schwarzmarkt, und es wird auf jeden Fall einen Effekt haben. Aber der würde auch, das muss man auch sagen, erst wirklich völlig wirken, wenn man das natürlich auch weltweit angeht, das Thema. Also umso globaler man solche Themen denkt, und das klingt jetzt total albern, die Legalisierung von Cannabis, so, das müssen wir global denken, aber es gibt in den internationalen Verträgen durchaus drogenpolitische Ansätze, also auch die Drogenprohibition ist ja in internationalen Verträgen zum Teil fest, hat man sich darauf vereinbart. Und ich bin ja auch offen für andere Debatten, also nicht nur über Cannabis, sondern auch über andere Drogen zu diskutieren. Der eine oder andere weiß das. Aber da müsste man zum Teil an internationalen Verträgen ran und da aussteigen tatsächlich sogar.
Krass, ja. Dann bitte gleich weiter, Max und auch Kai, selbstständig quasi im Gespräch überleiten, dass da nicht zu Stocken reinkommt hier.
Sehr gerne, sehr gerne. Um auf deine Frage einzugehen, meine Einschätzung, ob das fehlender Mut ist, ich glaube ja. Aber ich möchte an das anknüpfen, was ich vorhin gesagt habe. Ich denke, das hat vor allem aber auch etwas mit einem negativen Menschenbild der Union zu tun, in dem Fall natürlich auch der SPD. Jens, das hattest du angesprochen, dass sie eben den Leuten nicht vertrauen, eine eigenverantwortliche Entscheidung zu treffen nach einer entsprechenden präventiven Arbeit. Allerdings glaube ich auch, dass es auch in Verbindung mit einer entsprechenden Lobbyarbeit der Branchen auch zusammenhängt, die kein Interesse daran haben, dass wir eine Cannabis-Legalisierung in Deutschland haben. Denn wenn wir das mal makroökonomisch uns betrachten, korrigiert mich, aber ich würde durchaus schon sagen, dass ein Joint ein eher substituives Gut als ein additives Gut ist. Das heißt, es kann schon durchaus passieren, dass man weniger Alkohol trinkt und dafür mehr Cannabis. Ergo hat die Getränkebranche, die Lebensmittelkonzerne durchaus ein Interesse daran, dass es nicht so weit kommt. Und das muss man durchbrechen. Da muss man einfach sagen, es geht hier nicht um irgendwelche Interessen von irgendwelchen Wirtschaftsvertretern, sondern es geht darum, dass es in der Sache richtig ist. Und demzufolge muss man da dann auch den Mut konsequent weiterführen. Ich persönlich glaube nicht, dass der Schwarzmarkt komplett ausgerottet wird. Das wird, denke ich, sich verschieben. Diese klassische Cannabis, Marihuana oder Haschisch oder whatever Pflanze, die wird, weil sie eben qualitativ hochwertig in offiziellen Läden gekauft werden kann, wahrscheinlich verschwinden. Allerdings werden andere Präparate, denke ich, auch wieder hochkommen. Allerdings wird das nicht mehr in diesem großen Ausmaße dann zu sehen sein, wie wir es aktuell eben sehen. Und ja, da darf man dann tatsächlich auch nochmal die Frage der kompletten Legalisierung von Drogen in den Raum stellen oder zumindest Entkriminalisierung. Auch ich bin da absolut offen dem gegenüber. Ich möchte noch mit einer kleinen Anekdote enden, beziehungsweise mit einer kleinen Geschichte. Jens, wenn du Unternehmensbesichtigungen machen möchtest, dann kannst du gerne auch bei uns in Bayern anfangen, weil wir haben nämlich ein sehr engagiertes Mitglied aus München, der FDP Wenzel Cerveni. Der hat sehr viele Bio-Hanfläden oder Hanfläden, auch mitunter in Augsburg, der mir immer wieder über sein Leid erzählt, dass die Polizei vor seiner Matte steht und ihm seinen kompletten Laden ausräumt, weil er CBD-Produkte vermarktet. Na, deswegen hatten wir auch als Julis Bayern auch, ich glaube, vor 2 Jahren Volksbegehren oder Bürgerbegehren mit initiiert mit Gib den Hanftee frei. Also das nimmt so krasse Ausmaße, dass schon ganz vernünftige, verantwortungsvolle Kleinunternehmer in so großem Maße auch gegängelt werden und dann die Polizei mit Mannschaftswegen der SEK auf der Matte stehen und dann den Laden ausräumen, das passt auf keine Kuhhaut mehr. Also absolut überfällig und da muss was gemacht werden.
Ja, wenn wir nochmal kurz auf diesen wirtschaftlichen Aspekt eingehen wollen, man muss natürlich auch dazu sagen, wenn Deutschland jetzt Cannabis legalisiert und da dann entsprechende Unternehmen und Startups, Gründerinnen und Gründer fördert, dann schafft es natürlich innerhalb Europas eine gewisse Vormachtstellung. Wir haben nämlich in anderen Ländern in Europa genauso Legalisierungsbewegungen, die werden so auch nicht abnehmen. Vor allem, wenn Deutschland wirklich legalisieren sollte, werden diese Bewegungen eher noch Zuwachs bekommen. Und wir haben natürlich einen gewissen Vorteil, weil wir haben einen logistischen Standort natürlich zentral in Europa. Alle anderen Stakeholder im Bereich Cannabis sind relativ weit weg. Da haben wir Kalifornien, da haben wir Kanada. Aber allein schon von der Logistik her hätten wir natürlich als Deutschland die perfekte Situation, unser Cannabis, sobald die eigene Nachfrage, der eigene Bedarf im Land gedeckt ist, dann auch zu exportieren. Das heißt, wir können dann hochqualitatives Cannabis mit Qualitätskontrollen, das wirklich die Gesundheit des Menschen, natürlich soweit es bei einem Suchtmittel gewährleistet werden kann, im Vordergrund steht, können wir dann exportieren. Wir können damit nochmal zusätzliche Steuereinnahmen generieren. Wir können Cannabis in Europa verbreiten. Das ist natürlich auch ein Punkt, auf den bisher relativ wenig eingegangen wurde, finde ich persönlich auch noch sehr interessant. Zu der Rückwirkung, wenn wir jetzt legalisieren, wie wirkt sich das Ganze dann aus auf eventuelle Strafakten? Ich habe gerade mal kurz mich schlau gemacht, was so in der kurzen Zeit ging. Wir haben das Rückwirkungsverbot, so wie ich das jetzt gelesen habe, hauptsächlich dahingehend, dass nicht Leute, die etwas an sich Legales gemacht haben, durch ein neues Gesetz dann dadurch irgendwie sich strafbar machen. Andersrum habe ich jetzt nichts gefunden. Das heißt, wenn jemand was Illegales gemacht hat und dann dieser Tatbestand legalisiert wird, dazu gibt es tatsächlich relativ wenig zu finden im Internet. Man muss sich natürlich klar machen, Cannabis läuft, also diese entsprechenden Vergehen, die laufen hauptsächlich auf Bußgelder hinaus. Und wenn wir jetzt natürlich sagen, wir streichen diese ganzen Einträge, müsste man sich natürlich dann auch mit der Frage beschäftigen, was machen wir jetzt, wenn jetzt irgendjemand klagt, wenn der jetzt sein Bußgeld zurück möchte? Das ist eine Frage, natürlich, diese Leute, die Cannabis konsumieren, die sind sich bewusst, okay, aktuell bin ich gefährdet, ein Bußgeld zu bekommen, aber wenn wir sagen, wir streichen entsprechende Einträge, dann könnte auch so eine Debatte aufkommen. Und dieser Ruf wäre dann gar nicht unberechtigt. Wenn wir sagen, jetzt ist es legal, wir streichen es aus deiner Akte, dann hast du ja im Grunde nichts Verbotenes gemacht. Damit muss man sich beschäftigen. Da muss ich dann sagen, sowas kann ich nicht befürworten. Wenn eine Person freiwillig in die Illegalität geht, das ist dann gewisserweise zu vergleichen mit zivilem Ungehorsam. Ich breche eine Norm absichtlich, weil ich einfach gegen ihre Gültigkeit bin oder weil es mir schlichtweg egal ist. Im Falle des zivilen Ungehorsams, dann nehme ich auch die Bestrafung in Kauf. Dementsprechend müsste man dann auch sagen, Rückerstattungen von Bußgeldern etc. Sollte es nicht geben. Das dazu zum Thema Schwarzmarkt. Ich glaube ebenfalls, der Schwarzmarkt wird sich nicht komplett auflösen. Ich denke, da sind die Strukturen sehr weit verzweigt. Es reicht in viele Bereiche hinein. Und die Kriminalität, so schlimm es leider ist, bahnt sich irgendwie immer einen Weg, sich zu finanzieren. Man kann aber, da bin ich mir ganz sicher, definitiv sagen, dass dem organisierten Verbrechen dadurch auf jeden Fall ein Schnippchen geschlagen wird. Denn deren Hauptfinanzierung aktuell erfolgt natürlich durch den Verkauf von illegalen Drogen, nicht zuletzt auch Cannabis. Und es müsste auf jeden Fall eine erhebliche Umstrukturierung in deren Geschäft stattfinden. Und damit hätten wir natürlich auch für den Rechtsstaat und im Kampf gegen das organisierte Verbrechen durchaus mal einen Schritt gemacht in die richtige Richtung.
Ja, cool. Danke dafür, Kai. War auch ganz interessant, da mal Fragestellungen zu hören. Wir haben im Chat noch eine ganz interessante Frage. Vielleicht Jens.
Ja, das Cannabis-Kontrollgesetz. Ja. Da kann ich gleich auf zwei Punkte eingehen. Also der Bene hatte gesagt, ob es uns denn wirklich um die Legalisierung gehen würde, weil man hätte den Cannabis-Kontrollgesetz, das ist der Antrag der Grünen, den haben die auch schon mal eingebracht, als wir in der APO noch waren. Das lief, das muss man sich auch noch mal ein bisschen genauer angucken. Der Hanfverband hat das ja auch schon mal aufgearbeitet auf deren Website, dass wir damals im Gesundheitsausschuss verschiedene Änderungsanträge zum Cannabiskontrollgesetz der Grünen gemacht haben, gerade auch zu dem Aspekt der lizenzierten Fachgeschäfte, weil da gibt es nicht eine ganz einheitliche Übereinstimmung, auch wenn man sich im Grundsatz Legalisierung klar ist, wie die konkrete Umsetzung ist. So haben wir verschiedene Änderungsanträge eingereicht. Die Grünen waren da aber auch nicht in Gesprächen bereit, einen Kompromiss zu unseren Änderungsanträgen zuzustimmen. Und deswegen haben wir uns im Deutschen Bundestag damals zu deren Cannabiskontrollgesetz enthalten, weil das nicht unserer Gesetzesvorstellung entsprochen hätte. Man muss aber als Zusatz auch dazu sagen, hätten wir zugestimmt, hätte das Cannabiskontrollgesetz auch keine Mehrheit gehabt. Also es ging jetzt nicht um die Frage, wenn wir jetzt ablehnen, dann passiert gar nichts oder wenn wir zustimmen, dann passiert auf einmal was, sondern unsere Änderungen wurden wurden leider nicht übernommen von den Grünen oder auch nicht mal ein Teil, sondern alle unsere Änderungsanträge wurden abgelehnt und deswegen haben wir uns damals enthalten. Die FDP hat eine eigene Gesetzesinitiative ebenfalls gestartet. Die hatte leider auch keine Zustimmung von den Grünen gefunden. Da könnte man die Frage dann auch genau umgedreht erklären. Aber am Ende geht es, glaube ich, nicht um Schuldzuweisungen von Person A oder B, welche Partei ist jetzt hier die bessere oder schlechtere, sondern ich wollte das einmal ein bisschen erklären, was der Hintergrund ist. Ich glaube, im Grundsatz ist man sich auch mit den Grünen einig und in möglichen Koalitionen könnte das ja auch ein Punkt sein, wo man dann nochmal über die Detailfragen spricht. Und da hier jetzt noch ein paar Botschafter für die Legalisierung sind, möchte ich noch eins klarstellen, weil der FDP-Antrag, das muss man so ehrlich, muss man sein, hatte aus meiner Sicht einen handwerklichen Mängel, nämlich die besondere Besteuerung von Cannabis. Die war so hoch angesetzt, dass bei aktuellen THC-Werten man deutlich über den Schwarzmarktpreis wäre, ungefähr beim Doppelten. Der Sinn, den man damals da hatte oder der Referent hatte, war, okay, mit einer Besteuerung, die sich am THC-Gehalt orientiert, führt man dann auch wieder in der Lenkung dazu, dass der THC-Gehalt bei der kontrollierten Freigabe auch wieder rückläufig ist. Die Kritik, die wir da auch von Experten, ich war da mit dem Bundesverband, Hanfverband auch genau zu diesem Antrag in Kontakt, haben wir aufgenommen und wir haben ja letzte Woche Montag im Bundestagswahlprogramm auch die kontrollierte Freigabe beschlossen und deswegen habe ich einen extra Satz sogar nochmal hinzugefügt, der da lautet, dass die Besteuerung nicht dazu führen darf, dass der positive Effekt Teilaustrocknung oder Austrocknung des Schwarzmarktes nicht erreicht wird, weil der Preis höher ist als auf dem Schwarzmarkt. Also die FDP hat gesehen, dass es dort, und das passiert auch manchmal, ein handwerklicher Mängel einfach bestand und hat das im Bundestagswahlprogramm angepasst. Das steht im Bundestagswahlprogramm drin. Das wurde im Bundesvorstand vom Generalsekretär Volker Wissing auch übernommen. Es gab im Bundesvorstand keinen Widerspruch, sondern einheitliche Meinung zu dieser Frage. Aber das könnte passieren, dass uns das im Wahlkampf immer wieder mal um die Ohren fliegt, diese THC-Steuer, die da kam. Und daher ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir das nochmal ins Bundestagswahlprogramm klargestellt haben. Für alle Bundestagskandidaten dieser Hinweis, das könnt ihr dann gerne immer wieder anführen, dass wir die Kritik aufgenommen haben, die es dort gab.
Ja, es ist ja umso wichtiger. Ich glaube, man muss auch zu eigenen, sag ich mal, Fehlern in Anführungszeichen, aber kleinen Dingen oder Kritiken auch stehen und dann auch schauen, dass man sie natürlich erarbeitet oder überarbeitet. Der Alex Meyer möchte noch sich zu Wort melden und dann habe ich noch so eine letzte Runde für alle, die heute hier sind oder heute schon gesprochen haben.
Ich habe eigentlich eine Nachfrage, weil offensichtlich der Jens ziemlich gut in dem Thema drin ist und das, was jetzt gerade zuletzt angesagt war, bedeutet da, man will sich auf einen Preiskampf mit dem illegalen Markt einlassen. Oder habe ich das falsch verstanden? Weil das ist ja im Grunde was jetzt zumindest mir spontan als schwierig erscheint, ja, weil das ist ja klar, dass illegal hergestelltes Zeugs immer billiger sein wird und wenn es zur Not auch mal zu Dumpingpreisen rausgehauen wird, einfach um am Markt zu bleiben. Gibt es da Überlegungen in der Thematik? Da muss ich gestehen, habe ich mich noch nicht wirklich mit befasst. Vielleicht kannst du da was sagen nochmal.
Ja, also beim Bundestagswahlprogramm, das sind leider keine Gesetzesentwürfe, sondern ich weiß nicht, wer das von euch gelesen hat, das sind dann immer so 6 Zeiler quasi. Also eine Forderung hat 6 Zeilen so und da ist jetzt auch nicht, ne, da konnte man sich dann nicht mit der ganzen Steuerthematik so umfangreich beschäftigen, weil dann hätte man eine Gesetzesinitiative schreiben müssen mit 3 Seiten. Es ist auch nicht so formuliert, dass es auf keinen Fall dazu kommen kann, dass der Schwarzmarkt günstiger sein darf, sondern es geht eher darum, dass man darauf achten muss und so ist das im Gutachten von Professor Haukapp, das ist der uns auch bei den Gesetzesentwurf immer mal wieder beraten hat, also die FDP-Bundestagsfraktion, ist das direkt der Satz. Also ich habe den Satz 1:1 aus dem Gutachten vom Professor Haukapp rausgenommen und ihn dann beantragt, damit der auch nicht wieder in die andere Richtung falsch überschlägt, nämlich das von dir beschriebene Effekt. Ich tatsächlich glaube nicht, dass der Schwarzmarkt das dauerhaft halten kann. Also Dumpingpreise dauerhaft zu halten. Man muss ja auch die Opportunitätskosten sehen, das illegal zu machen. Das ist auch ein Kostenfaktor, den man ja nicht vergessen darf. Also ich habe das Risiko, dass ich erwischt werde. Ich habe das Risiko, dass mal ein Teil von meinen Produkten auch mal eingesammelt wird. Und das sind ja auch Kosten, die ich irgendwie einpreisen muss. Also ob die dauerhaft eine ganz starke Unterbietung des Marktes hinkriegen, des kontrollierten Marktes und zeitgleich bei der gleichen Qualität auch sind. Das ist ja auch für viele Konsumenten schon ein Aspekt, der sehr, sehr wichtig ist. Also was rauche ich da jetzt hier überhaupt? Habe ich eine Auswahl und Ähnliches? Glaube ich nicht, dass der Schwarzmarkt das dauerhaft halten kann. Im Gegensatz zu, also zeigen ja auch die Länder dann nicht. Also wenn man sich das in anderen, in den Bundesstaaten, in Amerika oder in anderen Ländern angucken, ist es jetzt nicht so, dass der Schwarzmarkt da so mithalten könnte, dass er eine Chance hat gegen den kontrollierten Markt. Also die Gefahr sehe ich nicht. Aber natürlich muss man darauf achten, steht nicht im Programm Ding. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man die Besteuerung zum Beispiel erst nach einem Jahr einsetzt, um gerade in der Anfangszeit eher so, wir haben ja über Unternehmertum auch gesprochen und Ähnliches, halt einen Wachstumsimpuls zu setzen. Also, dass man sagt, okay, nach einem Moratorium von 1-2 Jahren setzt dann erst die Steuer ein, wenn die Investitionen dann auch getätigt sind, weil dann die Marge dann auch besser dann schon rausgearbeitet ist. Das wäre jetzt nur so ein Ansatz, wo ich sagen würde, wenn ich in der Bundestagsfraktion wäre und mich mit dem Thema beschäftige, wären das so Aspekte, wo man dann nochmal auch handwerklich auch Kompromisse mit Grünen finden könnte, glaube ich. So, also recht unideologisch daran gehen.
Ja, ich sehe schon, das Thema ist sehr, sehr vielschichtig und wir haben das jetzt wirklich an der Decke, sage ich mal, nur gekratzt oder mal angesprochen. Ich glaube tatsächlich, dass es sinnig ist oder dass wir das auf unsere Fahne schreiben, dass wir das im Wahlkampf auch weiter mit bespielen und dass wir vielleicht eine ein oder andere Veranstaltung dazu noch machen, wo wir in die Tiefe gehen. Ich würde das Thema gern auch in eine der nächsten Veranstaltungen gern ausweiten auf das Thema, denn den Erfahrungsaustausch gerade durch Streetworker und Menschen, die viel damit zu tun haben, die da viel Erfahrungen haben, auch auf den Konsum oder mit Klienten von ihnen, sage ich mal, mit Jugendlichen auch im Speziellen. Darum hoffe ich, dass wir da wieder an der Stelle alle zusammenkommen, die heute da waren, noch ganz viele Leute auch außerhalb unserer FDP dann erreichen und mitnehmen können. Ich bedanke mich an der Stelle schon mal auch an den Jens, an Alex, an Kai und an Max Funke Kaiser, dass ihr heute Zeit genommen habt. Zuletzt würde ich jetzt in der Reihenfolge einfach nochmal jeden, der zu Worte bitten, so ein bisschen so eine kleine Voraussicht der nächsten Zeit oder vielleicht eine Wunschvorstellung, wie es weitergeht, ob mit der FDP oder auch mit dem Thema Legalisierung. Eigentlich ein kurzes Statement, einfach nur so eine kleine Voraussicht. Fangen wir hinten an oder mit dem Jüngsten an im Bunde, mit dem Kai, dann der Max, dann der Alex und dann nochmal der Jens.
Gut, dann erst zum Thema Legalisierung. Ich hoffe natürlich, dass die Legalisierung bald möglichst nach der Bundestagswahl kommt, wenn man sich mal die Mehrheiten dafür anschaut. Die CDU-CSU ist relativ sicher dagegen, die AfD, auch alle anderen Parteien sind mehr oder weniger, wir haben es vorher bei der SPD angesprochen, eigentlich für eine Legalisierung. Man muss schauen, dass man eben in entsprechenden Koalitionen zusammenkommt. Es sind natürlich ganz andere wichtige Fragen auch noch dabei, aber wenn man sich grundsätzlich die Parteien anschaut, dann haben wir eine relativ breite Mehrheit im Bundestag für eine Legalisierung von Cannabis. Dementsprechend kann ich nur hoffen, dass diese Mehrheit sich auch möglichst bald durchsetzen wird und wir möglichst bald eine Legalisierung haben können. Für die FDP allgemein wünsche ich mir natürlich das bestmögliche Ergebnis. Wir haben jetzt in fast einem Jahr, über einem Jahr Pandemie gezeigt, wie liberale Demokratie funktionieren kann, wie man abgrenzen kann zwischen Freiheit, Grundrechten und sinnloser Spinnerei. Ich denke, es ist wichtig, dass wir das auch weiterhin zeigen. Wir machen es aktuell sehr gut. Ich wünsche mir auch, dass wir sehr viele junge Gesichter in den Bundestag bekommen. Jens kandidiert, glaube ich, in NRW auf Platz 16 oder 18, wenn ich es richtig im Kopf habe. MFK hoffentlich bei uns in Bayern auf Platz 8, ist ja noch nicht ganz sicher. Wir hoffen natürlich, dass wir möglichst viele junge und motivierte Gesichter ab September im Bundestag sehen können.
Vielen Dank, geh gleich weiter zum Max.
Ja, ich hoffe, dass wir nächstes Jahr um die Zeit nicht mehr uns in dieser Ausführlichkeit darüber unterhalten müssen, weil es schon Realität umgesetzt wurde, im besten Fall mit einer FDP in Regierungsbeteiligung. Weil ich denke, wenn man eine Zusammenfassung des heutigen Abends macht, kommen wir zu einem Ergebnis, dass im Grunde nichts fachlich, sachlich mehr gegen eine Legalisierung spricht. Deswegen ist es zwingend notwendig. Und für die FDP hoffe ich, dass wir habe mich heute und gestern auch in den Gremiensitzungen weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich stehe dazu, die 15% am 26. September einfahren, sodass wir nicht nur 15 Leute jetzt in diesem Fall bei uns im Bein, sondern vielleicht auch noch mehr, dann auch mit dem Matthias und mit dem Kai bestenfalls und auch mit dem Alex, ist ja ganz klar, dann hoffentlich breit aufgestellt sind und gemeinsam mit dem Jens liberale Politik dann im Deutschen Bundestag machen können. Ich würde mich freuen und danke für die Einladung nochmal ganz herzlich, lieber Matthias.
Vielen Dank. Dann Alex.
Ja, ich als wahrscheinlich Ältester in der Runde hier mache nochmal eine kleine Referenz zu 2009. Ich darf mal kurz erinnern, wir haben 2009 fast 15% gehabt. Das reißen wir dieses Mal, hoffe ich. Jedenfalls, Max, ich bin genauso zuversichtlich wie du. Und dann ist der Plan, dass die 5 Kandidaten, die hier gerade vertreten sind, im Bundestag als erste Amtshandlung genau diesen Punkt durchziehen und wir damit dieses Problem endgültig in Deutschland erledigt haben und diese unsägliche Diskussion beenden.
Ja, vielen Dank. Dann Jens als unser Hauptgast.
Ja, mein Wunsch zum Thema Legalisierung von Cannabis ist, dass endlich in dieser Debatte weniger Scheuklappen stattfinden und mehr es um die Argumente geht. Ich glaube, wir haben die ganze Vielfalt, über was man sich alles beschäftigt, auch zum Teil nur angerissen. Und man könnte noch viel, viel tiefer zum Teil reingehen. Und ich würde mir echt wünschen, wenn gerade die Union da einfach mal die Scheuklappen ablegt und sich mit den Argumenten beschäftigt. Und mein großer Wunsch ist, eine Bundesdrogenbeauftragte nicht von der CSU bitte mehr. Weil das ist nicht nur schädlich für dieses Thema, sondern es ist schädlich für das ganze Thema Aufklärung, Sucht und Drogen auch bei jungen Menschen, ob die Bundesregierung und der Staat überhaupt ernst genommen wird in dieser Debatte. Da wird nämlich sehr, sehr, sehr viel Vertrauen verspielt. Das ist mein großer Wunsch und das erreichen wir durch maximalen Druck von allen Akteuren, ob das politische Akteure sind, ob das zivile Organisationen sind wie Hanfverband, ob das Betroffene sind wie Personen, die, das habe ich ja eben auch angerissen, noch auf Selbstkostenzahlerbasis ihre Verschreibung bezahlen müssen oder ob das auch Polizisten sind. Es gibt auch Polizeigewerkschaften, die diese Legalisierung fordern. Übrigens, das haben wir nämlich noch nicht genannt, weil die sind auch eher genervt, sich damit zu beschäftigen. Oder ob das innovative Unternehmer sind und dieser ganze Druck auf die CDU einfach so wächst. Und wenn diese Partei etwas kann, dann ist das dann bei Druck, ihre Meinung auch wieder zu ändern und dann doch irgendwann zu kippen bei Themen. Das kennen wir auch von der Union. Und das ist mein Wunsch, dass wir diesen Druck einfach weiter erhöhen. Und allgemein zur Bundestagswahl. Für mich ist das eine Wertwahl. Es wird über die Werte in diesem Land abgestimmt. Welche Werte sollen nach der Pandemie in diesem Land mehr an Bedeutung gewinnen. Und ich hoffe, dass mehr Menschen den Wert der Freiheit, unseren Wert einer liberalen Gesellschaft unterstützen. Und da bin ich ganz optimistisch, dass das auch passieren wird, weil ja, der Drang der Freiheit war in den letzten 15 Jahren in diesem Land nie so groß wie aktuell unter der Corona-Pandemie. Und die Werte, die wir vertreten, sind, glaube ich, echt die Werte, die jetzt auch noch mehr an Aktie gewinnen. Also wäre die FDP eine Aktie, dann wäre es clever gewesen, vor einem halben Jahr einzusteigen. Aber es ist auch noch immer noch clever, auch heute in diese Aktie zu investieren und Mitglied zu werden diese Partei zu wählen.
Ja, vielen, vielen Dank. Von mir auch eine ganz kurze Einschätzung noch. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass dieses Thema wieder an Bedeutung gewinnt, dass diese ganze Pandemie-Geschichte rasch natürlich beendet ist und dass wir uns über weitere Themen inhaltlich austauschen können, dass wir unsere Argumente, die wir heute zum Teil angerissen, aber auch Blickwicht oder Richtungen gefunden haben, dann auch Anklang finden über Parteigrenzen hinaus. Was ich mir für die Politik im Allgemeinen nach der Bundestagswahl wünsche, ist schlichtweg, dass einfach sachliche Meinungen gehört werden und dass es endlich in diesem Bundestag, auch wenn das ein Wunschdenken ist, dazu kommt, dass man Argumente hört und dass man nicht nur nach Parteibuch handelt und abstimmt. Das ist ein Wunsch, der wird wahrscheinlich jahrelang nicht oder vielleicht jahrzehntelang noch nicht so umgesetzt werden. Ich weiß, dass wir, wie wir heute sind, als Direktkandidaten auf jeden Fall jeder für seine eigene Meinung spricht und nicht nur nach einem Parteibuch handelt. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Zum Thema Bundestagswahl wünsche ich mir natürlich eine möglichst tolle Wahl, eine gemeinschaftliche Wahl. Ich habe die Punkte alle erwähnt, warum sollte man denn auch die FDP wählen. Ein Blick in jeden von uns, weil seine Social Media Accounts, Homepages, egal was, zeigt, wie vielfältig eine Partei und ihre Kandidaten sein können. Und was wir brauchen, ist Vielfältigkeit. Wir brauchen viele Ideen, viele Gesichter, auch neue, junge Gesichter. Natürlich geht es nicht nur vom Alter her, sondern wir brauchen da in unserem Gremium neue Gesichter, die einfach da frischen Wind reinmachen. Dafür werben wir, das wünsche ich mir. Und ich wünsche mir natürlich am allerliebsten, dass wir uns, Jens, dann in Berlin wiedersehen. Und wir sehen uns ganz speziell bestimmt in einem anderen Format auch wieder. Vielen Dank und Servus.